Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Ostsee bekommt in diesen Wochen viel Aufmerksamkeit durch den gestrandeten Wal, was eine gute Gelegenheit ist, immer wieder auch auf den schlechten Zustand des Meeres zu schauen. Der Klimawandel macht der Ostsee zu schaffen. Sie ist überdüngt, überfischt und weil wir sie als Müllhalde genutzt haben, drohen in den kommenden Jahren Probleme durch Weltkriegsmunition. In Kiel geht es heute darum, wie die geborgen werden kann. Eine Aufgabe größer als ein Buckelwal. Ähnlich steht's mit der Anpassung an den Klimawandel. Auch da ist in den kommenden Jahren viel zu tun. Wir zeigen heute ein Positivbeispiel, wie das gut gelingen kann, wenn man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt. Und natürlich beschäftigt uns auch die Energiepreisdebatte in Deutschland. Es gibt ja viel Kritik an den Plänen der Bundesregierung, zum Beispiel von Jan van Aken von der Linkspartei.
Wenn ich diese 17 Cent Entlastung nicht verknüpfe mit dem Zwang an die Konzerne, das auch wirklich weiterzugeben an den Tanken, ja, dann werden am Ende die Konzerne genau dieses Geld einstreichen und wir gucken in die Röhre.
Und viel Kritik gibt es übrigens auch weiterhin an den Plänen zum Heizungsgesetz. Die hinterlegen wir heute mit Zahlen. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Schön, dass Sie dabei sind. Einen Krieg anzufangen, das ist relativ leicht. Zumindest, wenn man russischer Machthaber oder amerikanischer Präsident ist. Aber einen Krieg zu beenden, das ist eine andere Hausnummer. Merkt auch Donald Trump gerade sehr deutlich. Und die Folgen zu beseitigen, das ist eine Aufgabe für Generationen. In Kiel treffen sich heute VertreterInnen aus Forschung, Wirtschaft und Verwaltung, um dort gemeinsam über die Beseitigung von Kriegsfolgen zu sprechen, konkret Munition aus den Meeren zu bergen, die dort nach den Weltkriegen verklappt worden ist. Das bedeutet großen Aufwand und auch hohe Kosten. Dazu ist der grüne Umweltminister von Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, auch in Gesprächen mit dem Bund.
Schleswig-Holstein steht bereit. Wir wollen, dass die Ostsee wieder sauber wird und wir unterstützen den Bund nach Kräften dabei, dass wir das gemeinsam gut miteinander hinbekommen und dauerhaft auch die Mittel zur Verfügung stellen.
Thomas Schröder ist Wissenschaftsjournalistin, beobachtet diese Bemühungen schon seit einigen Jahren. Wir können jetzt drüber sprechen. Thomas, vielleicht zunächst mal, wie viel Munition liegt denn eigentlich in den Meeren und warum ist das ein Problem?
Also geschätzt liegen so 1,3 Millionen Tonnen in der gesamten Nordsee und nochmal 300.000 Tonnen in der gesamten Ostsee. In der Nordsee ist das Problem nicht ganz so drängend, weil die Munition hier durch die starken Strömungen und Gezeiten mit Sediment einfach überdeckt wurde. In der Kieler oder Lübecker Bucht dagegen liegt die Munition eben häufig so ganz offen am Meeresboden und da ist alles dabei, Bomben, Granaten, Munitionskisten und übrigens auch die V2, die einstige Wunderwaffe der Nazis, zerbröselt da am Meeresboden. Also ich habe Aufnahmen gesehen, da ist die Hülle teilweise vollkommen wegkorrodiert und man sieht richtig den Explosivstoff. Das ist schon ein bisschen spooky.
Wir reden hier ja auch über Stoffe, die potenziell giftig sein können. Hat das schon Auswirkungen auf Tiere oder Menschen?
Das TNT und andere Giftstoffe lassen sich schon jetzt in Muscheln und Fischen nachweisen. Und das führt bei einigen Fischen, die sich dort aufhalten, auch zu mehr Lebertumoren. Noch sind die Konzentrationen zwar nicht so, dass es für Menschen bedrohlich wäre, aber man geht davon aus, dass die Belastung weiter zunimmt.
Nun gibt es ja schon ein Pilotprojekt zur Bergung der Stoffe. Wie erfolgreich läuft das?
Naja, Erfolg und Erfolg. Also geborgen wurden im Rahmen des Projektes jetzt knapp 20 Tonnen, also so ungefähr eine Lkw-Ladung voll. Wenn man weiß, dass allein in der Lübecker Bucht 65.000 Tonnen liegen, ist das jetzt nicht gerade viel. Aber darum ging es auch nicht. Man wollte eigentlich nur Erfahrung sammeln und das hat ganz gut geklappt. Man hat jetzt ein sehr gutes Bild und viele Daten dazu, wo welche Munition liegt und dass der Zustand auch am gleichen Ort sehr unterschiedlich sein kann. Man weiß, wie man sie anheben und bergen kann. Die Technologie funktioniert auch ganz gut. Es gab aber auch einige Überraschungen. Bei magnetischen Messungen zum Beispiel hat sich gezeigt, dass an einigen Stellen viel mehr Munition im Boden liegt, als bisher angenommen wurde. Und die ist teilweise metertief in so einen weichen, wabbeligen Untergrund eingesunken. Und damit verbunden ist gleich ein nächstes Problem, denn an solchen Stellen sinken dann eben auch die Stelzen der Bergungsplattform schon mal ein paar Meter tief in den Boden ein. Und sowas vorher zu wissen und einzukalkulieren, ist natürlich ganz gut.
Wenn wir jetzt auf die Gespräche heute in Kiel schauen, worum geht es da?
Das ist eine Initiative des Landes Schleswig-Holstein, das Beteiligte aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung zusammenbringen möchte, um eine Art Fahrplan für die Bergung großer Mengen Munition zu entwickeln. Bei den Testbergungen hat sich nämlich gezeigt, wo es noch überall ruckelig ist. Und da ist vor allem die Entsorgung gerade noch ein sehr großes Problem.
Wieso ausgerechnet die? Wie wird das denn entsorgt?
Ja, bislang gar nicht. Also fast alles, was jetzt im Rahmen des Sofortprogramms geborgen wurde, lagert noch immer irgendwo gut geschützt in der Ostsee. Es gab nämlich keine Erlaubnis, die Munition über Land zu transportieren, hat mir Thorsten Frey vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung erzählt.
Denn das Risiko und die Gefährdungslage, die damit einhergeht, dass man die Munition jetzt an Land bringt und die gesamte Menge auf den Straßen, die wir ja alle täglich benutzen, bis nach Munster transportiert, das ist ein Risiko, das eigentlich niemand eingehen möchte.
Dazu muss man wissen, das einzige große Unternehmen, das Munition in Deutschland entsorgt, ist die GK in Munster. Und das liegt einige hundert Kilometer von den verschiedenen Küstenorten entfernt.
Okay, aber gibt es denn keine Möglichkeit, die Munition irgendwie vor Ort unschädlich zu machen?
Noch nicht, aber im Rahmen des Sofortprogramms soll ja auch eine Entsorgungsplattform entwickelt werden. Da wird es in den kommenden Wochen wohl eine Entscheidung geben, welches Konsortium die bauen darf. Und idealerweise soll die im Jahr 2028 fertig sein, sodass die geborgene Munition dann direkt auf der Ostsee entsorgt werden kann. Also sprich in einem Ofen auf der Plattform verbrannt.
Du hast es erzählt, wir sprechen bei der Ostsee über Zehntausende Tonnen. Ist es überhaupt realistisch, das alles zu bergen?
Also Jens Greinert vom GEOMAR beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt ganz intensiv mit dem Thema und hat einen ganz guten Überblick. Und er sagt, das dauert, aber es geht.
Das ist auch nicht eine Jahrhundertaufgabe, wenn denn Geld nicht unbedingt das Problem ist, ja, und man die Industrie machen lässt und das weiter sozusagen sanft pusht, kriegt man nach meiner Meinung die deutschen Ostseegewässer bis Ende 2040 munitionsfrei.
Und wenn man jetzt mal Richtung Schwarzes Meer oder Golfregion schaut, muss man ja leider auch sagen, das Know-how und die Technologie, die da entwickelt werden, die wird es sicherlich nicht nur in der Nord- und Ostsee brauchen.
Thomas Schröder war das über die Pläne, Weltkriegsmunition aus der Ostsee zu bergen. Darum geht es heute auch in Kiel. Vielen Dank. Die Preise an der Zapfsäule sollen sinken. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Der Bundestag soll sich da jetzt zügig mit den notwendigen Gesetzesänderungen befassen, so die Ankündigung von Finanzminister Lars Klingbeil. Eine Diskussion über das Energiesparen will die Bundesregierung weiterhin aber nicht führen. Dabei gäbe es dafür durchaus gewissen Rückhalt, berichtet Georg Schwarte.
Knapp die Hälfte der Deutschen ist angesichts der aktuellen Energiepreise für ein vorübergehendes Tempolimit. Laut einer für den Stern erhobenen Forsa-Umfrage sprechen sich 51% für eine zeitlich befristete Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen aus. Die Internationale Energieagentur hatte angesichts der Spritpreise ein Tempolimit als wirksame Maßnahme empfohlen. In der schwarz-roten Bundesregierung ist eine Einigung darauf dagegen nicht in Sicht. Ein Tempolimit hatte neben zahlreichen Politikern und Anhängern vor allem von Grünen und Linken auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm als sinnvolle Maßnahme vorgeschlagen. Ein Tempolimit könnte demnach den Benzin- und Dieselverbrauch senken und so die Tankkosten verringern. Das Umweltbundesamt hatte vorgerechnet, dass die Deutschen mit Tempo 120 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen pro Jahr rund 3,2 Milliarden Liter Diesel und Benzin einsparen würden. Während 2/3 aller Frauen hierzulande eine Geschwindigkeitsbegrenzung gut finden, spricht sich nur 1/3 der Männer dafür aus. Ganz ähnliche Unterschiede gibt es in den verschiedenen Altersgruppen. Während fast 2/3 der über 60-Jährigen zustimmt, ist es bei den 30 bis 59 Jahre alten befragten Deutschen nur eine Minderheit, die ein Tempolimit befürwortet.
Georg Schwarte berichtete über Zustimmungswerte für ein mögliches Tempolimit. Wir bleiben bei der Energiepolitik der Bundesregierung, schauen auf das nächste durchaus umstrittene Projekt, die geplanten Änderungen am sogenannten Heizungsgesetz. Eckpunkte gibt es bisher, einen fertigen Gesetzentwurf aber immer noch nicht. Dabei sollte der eigentlich schon vor Ostern im Bundeskabinett beschlossen werden. Jetzt ist von Ende April die Rede. Derweil hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mal gerechnet, was denn die Folgen der Änderungen sein könnten. Zum einen für das Klima, aber auch für unser aller Geldbeutel. Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das angesehen. Katharina, beim Heizen wird ja nach wie vor fast 1/3 unserer Treibhausgasemissionen erzeugt. Die sollen runter. Was sagt denn jetzt diese Studie? Wie könnte sich das neue Gebäudemodernisierungsgesetz da auswirken?
Die Forschenden, die erwarten ganz klar, das bringt die Menschen dazu, erstmal fossile Heizungen länger zu nutzen und auch wieder neue Gas- und Ölheizungen einzubauen. 2,5 bis 6 Millionen Stück, je nach Szenario, damit rechnet die Studie bis zum Jahr 2045. Und in der Folge, Logo, da rechnen die Forschenden auch mit mehr Treibhausgasemissionen, also im Vergleich zu den Einsparungen, die das aktuelle Gesetz bringen könnte. ja, auch kurzfristig mehr Treibhausgasemissionen, aber vor allem eben bis 2045, dem Jahr, an dem wir ja eigentlich Klimaneutralität erreichen wollen, eine Netto-Null bei den Emissionen. Im schlimmsten Fall wären das 360 Millionen Tonnen zusätzlich an Treibhausgasemissionen. Aber auch im Idealfall wäre klar, die Lücke, um die Klimaziele zu erreichen, die würde wirklich enorm wachsen. Und diese Emissionen, die müsste man ja dann irgendwo irgendwie anders einsparen.
Ein neues Instrument, was die Bundesregierung ja plant, ist die Biotreppe. Also im Laufe der nächsten Jahre soll immer mehr Biogas oder Bioöl beigemischt werden. Wenn ich noch eine fossile Heizung habe, soll es so ein bisschen klimafreundlicher werden. Was bringt das denn für die Einsparung von Emissionen laut der Studie?
Also da ist ein ganz klares Urteil, diese Biotreppe, die sei nicht zielführend, so heißt es in der Studie, denn ja, die spart schon Treibhausgasemissionen ein, aber eben viel, viel weniger, als wenn man elektrifiziert, wenn man die Wärmepumpe nutzt. Warum ist das so? Da muss man auch mal gucken, diese Biotreppe soll eben am Anfang, ab 2029, einen gewissen Anteil Biogas, Bioöl für neue Heizungen vorschreiben, die dabei gemischt werden sollen, 10%. Und wie diese Biotreppe dann aber anwächst, das ist noch völlig unklar. Das soll ja im Gesetz dann stehen. Deswegen hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung da einfach ein paar Szenarien durchgerechnet und daraus ergeben sich eine ganze Menge Probleme. Erstmal ist ziemlich klar, man wird für so viel Biogas viel mehr Nutzpflanzen anbauen müssen, um das herstellen zu können. Dafür braucht man Flächen, man muss mehr düngen, die Landmaschinen brauchen Treibstoff und dadurch fallen schon mal noch mal eine ganze Menge zusätzlicher Emissionen an. Und eigentlich braucht ja die Industrie auch immer mehr Biogas. Die wollen ja selber von ihren Emissionen runterkommen, dekarbonisieren. Und nach dem Wunsch der Koalition sollten ja eigentlich am besten auch noch Verbrennerautos viel länger fahren dürfen. Die sollen auch Biokraftstoffe bekommen. Ist also wirklich ein knappes Gut. Das treibt den Preis so richtig in die Höhe. Und man geht je nach Szenario, je nach Weltlage davon aus, dass das doppelt oder dreimal so teuer ist wie zum Beispiel eben herkömmliches Erdgas. Und ein Punkt noch. Generell droht hier, sagt die Studie, ein fossiles Lock-in. Das heißt, ich kaufe eine neue fossile Heizung, ich merke aber erst viel später, hui, das ist ja ganz schön teuer und es gibt gar nicht so viel Biogas, wie ich brauche und dann heize ich eben weiter mit Erdgas, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt.
Was schlagen denn die Fachleute jetzt vor? Wie könnte man das anders lösen?
Auf jeden Fall das Gesetz nachschärfen, sagen sie. Es müsse quasi ein Preisschild dran. Es müsse ganz früh klar sein, was kostet mich das, dass es teurer wird, wenn ich länger fossile Heizungen nutze. Sie sagen, das Biogas sollte mit einem CO2-Preis versehen werden. Bisher ist der ja ausgesetzt. Das sehen auch die Eckpunkte bisher vor, dass das so bleibt. Die Forschenden sagen, man könnte das in den Emissionshandel 2, den ETS2 der Europäischen Union aufnehmen. Ab 2028 soll der ja eigentlich greifen. Man soll auf jeden Fall weiter klimafreundliche Heizungen fördern. Das ist ja bisher bis Ende der 20er Jahre auch vorgesehen. Und aber zusätzliche Anreize auch noch setzen, um klimafreundliche Heizungen zu kaufen. Man könnte zum Beispiel die Stromsteuer für Wärmepumpenbetreiber senken, ist eine Idee. Und sie schlagen auch eine Investitionsabgabe vor, die einzuführen. Also wer Öl-Gasheizung einbaut, der soll schon gleich am Anfang einen Preis zahlen, der dann diesen CO2-Ausstoß quasi abbildet, den Schaden dadurch. Das wären zum Beispiel bei einem Einfamilienhaus mit einer neuen Gasheizung 4.500 Euro.
Es gibt jetzt ja immer noch keinen Gesetzentwurf von der Bundesregierung. Wo hakt es da?
Also diese Woche müsste eigentlich ein Entwurf vorliegen, wenn das Bundeswirtschaftsministerium, das Bauministerium diesen Zeitplan, den sie sich selber vorgegeben hat, einhalten will. Es hängt aber offensichtlich noch an der Abstimmung, vor allem an der Regelung, wie Mieterinnen und Mieter besser geschützt werden können. Davon nämlich, dass nicht am Ende sie die Rechnung zahlen müssen für immer teurere Gasheizungen, weil die haben ja gar keine Möglichkeit, sich sonst irgendwie anders zu wehren. Und im Hintergrund ist sowieso ziemlich Druck drin, denn ab Juli, da greift ja die erste Regel des bisherigen Gesetzes zum Heizungstausch und das will die Bundesregierung ja eigentlich vermeiden, dass das noch greift. Deswegen wird es spannend, wie sie das schaffen wollen.
Katharina Thoms war das aus unserem Hauptstadtstudio zu dem, wo das Heizungsgesetz gerade steht. Ein Faktor dafür, dass wir als Menschen uns so fantastisch entwickelt haben, krasse Zivilisationen erbaut haben, Technologien entwickelt haben, ein Faktor dafür ist unsere Anpassungsfähigkeit. Wir können komplexe Probleme lösen, wenn wir denn wollen. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um uns auch an geänderte Bedingungen auf unserem Planeten anzupassen, sprich für Klimaanpassung. Die wird immer drängender. je weiter die Erderwärmung voranschreitet. Wir schauen jetzt gemeinsam nach Belitz in Brandenburg. Dort versucht die Kommune, die Anpassungsfähigkeit aller mit einzubinden, quasi die Schwarmintelligenz zu nutzen. Annika Jensen nimmt uns mit.
Es ist viel los im Stadtpark von Belitz. Die 14.000 Einwohnerstadt südlich von Potsdam hat Frühlingsmarkt. Zwischen Kunsthandwerk und regionaler Kulinarik hat auch die Stadtverwaltung einen Stand aufgebaut. Hier können sich Anwohner über das Thema Klimaanpassung informieren. Einige bleiben stehen.
Ich habe Schafe und Pferde zu Hause und merke die Probleme der Trockenheit, vor allem dadurch, dass invasive Arten viel leichter Fuß fassen können und sich schneller ausbreiten und damit natürlich Probleme für meine Tiere entstehen.
Ich lebe seit gut 40 Jahren in der Stadt Belitz und habe für mich die Erfahrung gemacht, dass gerade die Sommer wesentlich trockener und heißer geworden sind und auch wenn Wetterereignisse gerade im Sommer stattfinden, dort extremere Ereignisse stattfinden.
Sophie Schuster-Hankel kommt mit den Menschen ins Gespräch. Sie ist die Belitzer Klimaanpassungsmanagerin, von der Stadt eingestellt, weil bis zum Ende des Jahres ein Klimaanpassungskonzept entstehen soll, gefördert vom Bund mit 190.000 Euro.
Wir wollen ein Konzept erstellen, was erstmal eine Bestandsaufnahme macht von den Betroffenheiten in Belitz. Ganz klar, wir sind waldbrandgefährdet. Wir haben einige Siedlungen wie Heilstätten und Fichtenwalde, die wirklich mitten im Wald liegen. Da ist der Waldbrandschutz ganz wichtig. Belitz ist stark betroffen von Trockenheit im Sommer. Und wir haben auch immer mal zu tun mit diesen Starkwetterereignissen wie Starkregen oder Stürme, die dann entsprechend auch in den jeweiligen Bereichen zu Problemen führen.
Das Konzept soll am Ende Schritte zur Klimaanpassung beinhalten. Fred Hattermann, Co-Leiter der Abteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, weiß, was Kommunen gut umsetzen könnten. Eine klassische Initiative sei etwa die Entsiegelung von Flächen. Und für Belitz speziell?
Gerade für Belitz und die Region ist natürlich auch der Waldumbau sehr wichtig, wenn wir jetzt an Grundwasserneubildung denken, weil ein Mischwald eine deutlich höhere Grundwasserneubildung hat, weil er im Winter eben nicht grün ist und dadurch der Niederschlag, der fällt, direkt in den Boden sickern kann. Man kann natürlich auch allgemein noch andere Maßnahmen denken, also zum Beispiel, dass man öffentlich immer Wasser zur Verfügung hat, Trinkwasser, Brunnen für die Bevölkerung, wenn es sehr heiß ist, dass man die Bevölkerung besser vorwarnt, wenn es Extreme gibt. Das kann sowohl Hitze, Starkniederschläge, Stürme betreffen.
Die Stadt Belitz will ihr Konzept nicht rein am grünen Tisch entwickeln, sondern die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Sophie Schuster-Hankel.
Wir möchten natürlich von den Bürgern wissen, wo sehen sie die wichtigsten Hotspots, weil die Leute, die hier leben, wissen einfach immer am besten, wo die Betroffenheiten am größten sind. Und dieses Wissen brauchen wir. Und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, damit wir diese Maßnahmen auch umsetzen können. Wir haben natürlich gar kein Interesse daran, irgendwas umzusetzen, was die Bevölkerung nicht mittragen möchte.
Hilfe bei der Erarbeitung des Klimaanpassungskonzeptes bekommen Schuster-Hankel und die Stadtverwaltung von zwei Agenturen, die auf die Thematik spezialisiert sind. Eine davon ist die Berliner Agentur Klimatikon. Sie berät eine Reihe von Kommunen und Landkreisen in Deutschland. Geschäftsführer Ulrich Eimer weiß, Bürgerbeteiligung ist nie einfach.
Die Frage ist immer, was motiviert Bürgerinnen und Bürger an einer solchen Beteiligung, an solchen Formaten wirklich teilzunehmen? Und wir haben festgestellt, der große Punkt ist die Betroffenheit. Wenn Menschen sich betroffen fühlen von Klimarisiken, dann sind sie auch eher bereit, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, sich einzubringen, Maßnahmen zu planen und zu unterstützen. Beispielsweise, wenn es bei Unternehmen schon Starkregenereignisse mit großen Schäden gegeben hat oder auch Menschen zu Schaden gekommen sind, dann merkt man, dass die Beteiligung auch wirklich besser funktioniert. Also bedarfsorientiert.
Und er weiß, starke Gruppen aus der Bevölkerung können auch daran mitwirken, dass Maßnahmen ausgebremst werden.
Wenn in einer Kommune, in einem Kreis die Forst- und Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, dann können natürlich auch Vorbehalte bestehen, dass man Risiken befürchtet bzw. Einschränkungen befürchtet, wenn Anpassungsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden. Und dann gibt es natürlich im Zusammenspiel zwischen Kommune, Fachverwaltung und diesen Akteursgruppen oft Vorbehalte, die dazu führen, dass Kommunen auch ein Stück weit zurückweichen und bestimmte Maßnahmen vielleicht nicht tun.
Auf dem Frühlingsmarkt in Belitz bleiben jedenfalls die Leute stehen, die sich ernsthaft für Anpassungsmaßnahmen interessieren. Und sie sind froh, gefragt zu werden.
Ich finde es super, dass wir mit einbezogen werden. Ich wünschte, das würde öfter passieren, auch schon bevor ganze Quartiere neu gebaut werden, damit man ein bisschen mitbestimmen könnte, ob es mehr Bäume gibt, Brunnen, mehr Wasser.
Aktuell läuft für die Bürgerinnen und Bürger eine Online-Umfrage. Bis das Konzept steht, soll es außerdem weitere Infoveranstaltungen und Workshops für die Belitzer geben.
Annika Jensen über Beelitz und die Klimaanpassung. Anpassung an Krisen bedeutet auch, vorbereitet zu sein, zu wissen, wie man sich in Ausnahmesituationen helfen kann, auch gegenseitig, und die Ressourcen dafür zu haben, wenn zum Beispiel ein Extremwetterereignis für einen Stromausfall sorgt. Was kann jeder Einzelne von uns dafür tun? Katharina Peetz macht uns schlau. Ein schlichter Seminarraum beim Arbeiter-Samariter-Bund in Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Zum Kurs Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten sind an diesem Mittwochabend Bürgerinnen und Bürger gekommen, die lernen wollen, wie sie sich auf Notfälle und Katastrophen vorbereiten können. So wie Regina Weyers.
Also sagen wir mal so, ich gehöre zu den hortenden Menschen. Ich habe jede Menge Vorräte, aber natürlich vielfach im Eisschrank. Und der, wenn Strom weg wäre, das wäre alles schnell verdorben. Also ich glaube, ich brauche hier noch Tipps, was man vielleicht sonst auch haben sollte.
Auf dem Tisch im vorderen Teil des Seminarraums sind verschiedene Lebensmittel, Wasser und andere Vorräte ausgebreitet.
Da ist jetzt alles Mögliche bei. Wenn Sie natürlich keinen Strom haben und keine Möglichkeit zu kochen, dann bringt Ihnen hier die Nudeln nichts. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben zu kochen durch einen Gaskocher oder einen Campingwagen oder draußen mit dem Grill, dann kann man natürlich Nudeln kochen.
Kevin Kamps ist Notfallbeauftragter der Polizei Krefeld und leitet den Krisenvorbereitungskurs. Neben Lebensmitteln mit viel Energie sind Wasser- und proteinhaltige Produkte sinnvoll. So böten sich zum Beispiel eingelegte Ananas, Thunfisch oder Würstchen im Glas an, erklärt Kamps. Lebensmittel, die man zur Not auch kalt essen kann. Auch alkoholfreies Weizenbier empfiehlt er als eine Art flüssige Nahrung. Im Krisenfall sollten sich Haushalte möglichst für 10 Tage lang selbst versorgen können, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK. Allein beim Wasser ergibt das bei 2 Litern pro Tag einen empfohlenen Vorrat von 20 Litern pro Person. Auch wer nur für 3 Tage vorgesorgt hat, entlaste in einer Notsituation die Einsatzkräfte, erklärt BBK-Sprecherin Marianne Sundrup. Und auch subjektive Gründe sprechen für die Krisenvorsorge.
Also für mich selbst als Person ist es sinnvoll, sich vorzubereiten, weil ich dann im Fall einer Krise eben dieser Krise nicht ohnmächtig ausgeliefert bin, sondern weiß, was zu tun ist und mich sicherer fühlen kann. Ich bin da handlungsfähig, wenn ich mich vorbereitet habe.
In einem im vergangenen Herbst neu aufgelegten Ratgeber informiert das BBK über Vorsorgen für Krisen und Katastrophen. Neben einer Checkliste für Lebensmittel und Medikamente stehen darin unter anderem Tipps für verschiedene Notfallszenarien wie Stromausfall, Brand oder Explosionen. Neuerdings wird auch für die Gefahr von Desinformation im Krisenfall sensibilisiert und erklärt, woran man vertrauenswürdige Informationen erkennen kann. Das BBK finanziert auch Kurse wie den in Krefeld, die auch andere Hilfsorganisationen anbieten. Für Kursleiter Kevin Kamps geht es dabei auch darum, dass die Menschen wissen, wo in ihrer Kommune im Notfall Anlaufstellen sind. Über das Verhalten in Krisen würden aber nicht alle Kommunen gleich gut informieren, kritisiert der Polizist. Um im Krisenfall auf dem Laufenden zu bleiben, unabhängig von Strom und Mobilfunk, bietet sich ein aufladbares Radio an, das häufig noch weitere Funktionen hat. Kevin Kamps führt so ein Gerät vor.
Da haben Sie hier so einen Kompass drin, eine Taschenlampe hier. Dann ist ein Radio eingebaut. Sie können damit selber ein Handy laden oder andere Gerätschaften oder hier so einen SOS-Knopf drücken. Wenn man dann Hilfe braucht, dann hört sie jemand.
Auch ein Schlafsack oder dicke Decken sowie Kerzen oder andere stromunabhängige Lichtquellen empfehlen sich für die Krisenvorsorge. Ebenso sollte ein Vorrat an Medikamenten und Hygieneartikeln sowie eine gewisse Menge Bargeld vorhanden sein. Ein aufgetanktes oder geladenes Auto ermöglicht gegebenenfalls Mobilität in der Krise. Trotz Checklisten, Ratgebern und Krisenvorsorgekursen zeigen Umfragen, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland bislang nicht tiefergehend mit der Krisenvorsorge beschäftigt hat. Experten empfehlen deshalb unter anderem, breiter in der Bevölkerung über das Risiko von Krisen und Notfällen zu informieren und auch praktische Trainings, zum Beispiel in Betrieben, zu etablieren. Damit im Krisenfall möglichst alle Menschen vorbereitet sind. Katharina Peetz berichtete über die Grundlagen der persönlichen Krisenvorsorge. Und mehr zum Thema hören Sie hier im Deutschlandfunk heute Abend in der Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr oder natürlich auch als Podcast in Ihrer Deutschlandfunk-App. Gleich nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk um die Gespräche zwischen Israel und Libanon. Ich danke für Ihr Interesse. Bis hierhin.